Etwa 20 Kilometer östlich von Madrid, in Torrejón de Ardoz, geht der 8-jährige Jaime García Vaquero am Morgen des 30. April 1981 wie jeden Tag zur Schule. Ehe er an diesem Morgen aufbricht, schenkt er seiner Mutter noch eine Kleinigkeit. Das macht er häufiger. Er ist ein sehr aufmerksamer Sohn. Der braunhaarige Grundschüler besucht in der Stadt unweit von Spaniens Hauptstadt die 2. Klasse einer öffentlichen Schule. Am Nachmittag soll er zurück nach Hause kommen, zu seinen Eltern und seinen 6 Geschwistern. Doch als er gegen 17 Uhr nach Hause kommt, ist nichts mehr wie vorher. Er fühlt sich krank, hustet, ist kurzatmig. Untypisch für ihn, sagt seine Mutter, Jaime ist nie krank. Nachts kann der Junge kaum schlafen. Er hat Fieber, muss sich erbrechen, klagt über Bauchschmerzen. Um 2 Uhr morgens fährt seine Familie schließlich in die Ambulanz. Dort wird ihm ein Sirup verschrieben, es sei nichts Ernstes, sagen die Ärzte, und schicken die Familie nach Hause. Doch es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Ein paar Stunden später, um 8 Uhr morgens, halten sie es nicht mehr aus und wollen den Jungen ins Krankenhaus bringen. Noch auf dem Weg dorthin passiert das Schlimmste, was sich Eltern vorstellen können. Am Morgen des 1. Mai 1981 verstirbt der 8-jährige Jaime auf dem Schoß seiner Mutter. Die Ursache? Die Ärztinnen sagen, eine atypische Lungenentzündung. Was zu der Zeit noch niemand ahnt, dahinter steckt einer der größten Lebensmittelskandale Europas. Und nur einem Arzt aus Madrid, der auf eigene Faust Ermittlungen anstellt, ist es zu verdanken, dass er überhaupt ans Licht kommt.
Ui.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Reetzer, Lilly Temme und der besten Gästin aller Zeiten.
Rosa Rodrigo. Die 27-Jährige hat nicht nur einen wunderschönen Namen, sondern auch einen wunderschönen Job. Die gelernte Meisterkonditorin betreibt seit Jahren einen sehr erfolgreichen Kochkanal bei Instagram. Rosa kocht grün. Zwischendurch per Funk macht sie jetzt wieder ihr eigenes Ding. Hat bereits ein veganes Kochbuch rausgebracht und verzaubert mit ihren Rezepten und ihrer ehrlichen und sweeten Art Woche für Woche ihre 218.000 Follower. Bald geht sie sogar auf Live-Kochshow-Tour. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt und ich habe auch schon ein bisschen Angst vor der Gruselgeschichte.
Rosa, du hast ja sogar ein Schneidebrett mit einem Messer tätowiert, ne?
Ja, oh mein Gott, woher weißt du das?
Weil ich Fotos von dir gesehen habe. Das klingt ja jetzt mega creepy.
Lilly, du kannst auch sagen, dass wir schon mal neben Rosa gestanden haben. Und da ist
ja,
dir das
wir haben auch schon
auch
mal neben Rosa gestanden, aber davon weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe mich in Vorbereitung auf heute, habe ich mich nochmal durch das Internet gewühlt. Und dann habe ich auf dem Foto, was zu der Ankündigung deiner Live-Kochshow veröffentlicht wurde, habe ich
ja, klar,
mir deine Tattoos nochmal genau angeguckt.
Okay, Lilly, ja, also stimmt, das ist eines meiner Tattoos. Ja.
Ja. Mhm. Deswegen meine Frage, was bedeutet Kochen für dich?
Kochen bedeutet für mich Relief. Also das ist so für mich mehr als nur ein Hobby, das ist halt eine Leidenschaft. Und ich bin auch froh, ehrlicherweise, dass ich da nie so einen richtigen elitären Beruf draus gemacht habe, wie jetzt irgendwie in der Sterneküche oder wirklich eine richtige Kochausbildung. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber sobald man irgendwie ernster mit einem Hobby wird, hört das irgendwie auf, Spaß zu machen.
Ja,
voll.
Kennt ihr das?
Kenn ich, deswegen also, würde ich auch niemals Kochen beruflich machen, aber das ist ja auf eine Art schon dein Beruf. Also du setzt dich ja anders mit Rezepten und Kochen auseinander als einfach nur sehr, sehr ambitionierte Hobbyköchinnen. Also
voll, aber ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, weil durch die Selbstständigkeit habe ich das ja alles selber in der Hand. Und normalerweise ist es ja so, wenn du eine Kochausbildung machst, dann arbeitest du deinen Plan ab, dann musst du immer 9-to-5, na natürlich nicht 9-to-5, aber ganz andere schlimme Zeiten halt funktionieren. Und genau, ich glaube, das hätte mir nicht so viel Fun gemacht, wie jetzt natürlich so leidenschaftlich einfach meine deftige Küche zu machen.
Ich habe im Intro ja von einem der größten Lebensmittelskandale Europas gesprochen. Hast du irgendeine Ahnung, worum es gehen könnte? Ich kann ja schon mal so viel verraten. Es handelt sich um etwas, das eigentlich in jeder Küche steht.
Etwas, was in jeder Küche steht, da denke ich direkt irgendwie an Salz oder so oder Öl. Weil das sind so Salz, Öl oder vielleicht auch, Wasser ist ja, Leitungswasser, das ist ja kein Produkt, das haben wir ja alle.
Okay.
Ja, ich weiß es nicht, aber Salz. Ich glaube Salz.
Du glaubst Salz. Okay, dann schauen wir mal, ob sich dieser Verdacht bestätigt. Übrigens, Leute, wir haben begleitend zu dieser Folge auf unserem Instagram-Kanal ganz viele Fakten und Bilder und auch das ein oder andere lustige Video. Also schaut gern bei Instagram bei Was schmeckt dahinter vorbei, folgt unserem Kanal und vor allen Dingen abonniert auch unseren Podcast bei allen Plattformen und lasst eine Bewertung da. Okay, Leute. Was passierte nach dem Tod von Jaime? Juan Manuel Tabuenca ist Arzt im Kinderkrankenhaus Niño Jesús in Madrid. In der Kinderklinik im Osten der Stadt, direkt neben dem Parque El Retiro, einem weitläufigen Park aus dem 19. Jahrhundert, passiert im Frühjahr 1981 etwas Seltsames. Immer mehr Kinder mit den gleichen Symptomen werden eingeliefert. Die besorgten Eltern berichten von Atemnot, Krämpfen und großen Schmerzen. Aber nicht nur in seinem Krankenhaus, in ganz Nordspanien hört man zu dieser Zeit von massenhaft Kranken. Alle mit den gleichen Symptomen. Fieber, Bluthochdruck, Atemnot, Krämpfen, Schwindel. Manche Körper von Patienten deformieren sich innerhalb von einer Woche und die Menschen landen im Rollstuhl. Tausende SpanierInnen werden in Krankenhäuser eingewiesen, einige sterben. Das Problem ist, die Seuche lässt sich schlecht behandeln und die Ärzte und Behörden sind ratlos. Juan, der Kinderarzt, ist verzweifelt. Er liebt und lebt seinen Job und diese ominöse Krankheitswelle bricht ihm das Herz. Fast täglich kommen neue erkrankte Kinder ins Krankenhaus. Manche können wegen Überfüllung nicht aufgenommen werden. Und auch er geht zunächst von einer atypischen Lungenentzündung aus. Eine Augenzeugin berichtet: Ich erinnere mich, dass ich 5 Jahre alt war und meine Eltern erzählten mir, dass es wie eine Lawine war. Immer mehr Leute kamen, Kinder und Menschen jeden Alters wurden in die Krankenhäuser eingeliefert, mit den gleichen Symptomen von Atemnot und Schmerzen, entstellt. Es war schrecklich. Aber nicht nur in Madrid erkranken Menschen an der seltsamen Krankheit. Etwa 220 Kilometer weiter westlich, in einem 6000 Einwohnerort namens Peñaranda de Bracamonte, wohnt der 11-jährige Miguel Ángel Sánchez. Er will Innenverteidiger bei Real Madrid werden. Doch dazu wird es nie kommen. Im Mai 1981 verliert er innerhalb von 2 Wochen fast 2 Drittel seines Körpergewichts. Gibt es einen Zusammenhang zu den Vorfällen bei Madrid? Nun ja, davon gehen die Behörden zwar aus, aber welchen? In mehreren spanischen Provinzen, vor allem in Zentral- und Nordspanien, sterben zu dieser Zeit Hunderte von Menschen und die Krankheitsfälle werden immer mehr. Tausende Menschen klagen über Übelkeit, Krämpfe, Schmerzen. Sie haben Thromboembolien, Bluthochdruck, Niereninsuffizienzen, Lebererkrankungen, Muskelschmerzen. Unter den Erkrankten sind Babys, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, auch alte Menschen und sowohl Männer als auch Frauen erkranken, egal welchen Alters. Der spanischen Bevölkerung ist Angst und Bange. Es gibt Gerüchte über einen Atomunfall, Versuche mit bakteriologischen Waffen oder Pestizidvergiftungen. Doch was wirklich dahinter steckt, das bleibt lange unklar. Die Öffentlichkeit wird weiter in dem Glauben gelassen, bei dieser neuartigen Epidemie handele es sich um eine atypische Lungenentzündung oder eine andere Infektion. Zumindest um etwas, das durch Ansteckung übertragbar ist. Der damalige Gesundheitsminister Sancho Roff erklärt, die Krankheit sei ungefährlicher als eine Wintergrippe und auch als schon viele Menschen an der geheimnisvollen Epidemie gestorben waren, redet der Pressesprecher der Regierungspartei, Díaz Nicolás, immer noch von einem unglücklichen Zwischenfall und rügt die Presse, sie wolle die Regierung nur verunglimpfen. Trotzdem hat die geheimnisvolle Krankheitswelle zur Folge, dass die Erkrankten teilweise wie Aussätzige behandelt werden. In dem Dorf Cerezo de Arriba, übrigens entschuldige ich mich, falls ich hier irgendwas falsch ausspreche, ich versuche es Spanisch auszusprechen, aber ich kann dafür nicht garantieren.
Ich wollte gerade sagen, das klingt fantastisch, wie du die ganzen Namen aussprichst, aber ich sag ja, mal wirklich? So, nach meinem Fail am Anfang möchte ich hier vielleicht mich nicht zu sehr aus dem Fenster legen.
Jetzt ist sowieso alles egal.
Alles klar.
Jetzt, der Drops ist gelutscht.
Ich werde die Stelle höchstwahrscheinlich rausschneiden in der fertigen Folge, aber es ist, ich denke mal, für Insta ist das doch perfekt, oder, Rosa, wie ich deinen Namen wirklich auseinanderschlachte, möchte ich
fast sagen. Roderico ist am Start.
Ich finde es einfach, irgendwie finde ich, Roderico passt auch auf eine Art zu deinen kernigen Gerichten, Rosa.
Ja, echt, vielleicht, Rosa Roderico. Die Rico macht wieder eine Frico.
Oh. Darf ich schon eine Frage stellen? Oder ist das zu früh?
Du kannst immer eine Frage stellen, ja.
In welchem Jahr befinden wir uns nochmal?
1981.
80.
Okay, weil du hattest gerade von einem Atomunfall gesprochen und da musste ich direkt an Tschernobyl denken, ob das sozusagen irgendwie rübergezogen ist, aber das war ja dann noch deutlich davor. Okay, das war meine Frage.
Okay, super. Eine gute Frage, Flo, die gar nicht schlimm war, weil sie ja gar nichts hier verraten hat. So lobe ich mir das. Also, die Leute werden wie Aussätzige behandelt. In dem Dorf Cerezo de Arriba in der Provinz Segovia, circa 100 Kilometer nördlich von Madrid, erkranken fast alle EinwohnerInnen ausnahmslos. Der Arzt des Nachbarorts erklärt damals, in Cerezo herrsche die Pest und verbietet jeglichen Kontakt. Bäcker, Gemüse- und Fischhändler dürfen das Dorf nicht mehr betreten, die Menschen werden dort einfach alleingelassen. Tausende Menschen sind mittlerweile erkrankt. Im Nordwesten von Spanien breitet sich diese ominöse Krankheit aus wie ein Lauffeuer. In den Gebieten um Madrid, León und Valladolid ist es besonders schlimm. Es ist mittlerweile Ende Mai und inzwischen ist der 11-jährige Miguel, also der, der Innenverteidiger bei Real Madrid werden wollte, bettlägerig. Es geht rapide abwärts mit dem Jungen und seiner Gesundheit. Die Ärzte wissen nicht, ob er überleben wird. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ja, ich habe bei der Recherche voll oft an Corona denken müssen, ehrlich gesagt, weil so diese Tatsache, dass Menschen wie Aussätzige behandelt werden oder einfach so eine sehr große Unsicherheit in der Bevölkerung herrscht, so was das jetzt genau ist, hat mich irgendwie voll an diese Zeit damals erinnert und hat mir so ein bisschen Anxiety gegeben, ehrlich gesagt.
Oh Gott.
Ja, was macht das mit euch, wenn ihr das jetzt hört?
Die Vorstellung ist irgendwie so gruselig, im Jahr 1981, dass da irgendwie ein ganzes Dorf, zurückbleiben muss und keiner irgendwie weiß, was da abgeht. Das ist ja, das muss ja furchtbar gewesen sein.
Ich finde es auch spannend, wie direkt mit Begriffen um sich geworfen wird. So, die Pest ist ausgebrochen. Ich weiß gar nicht, gab es die Pest noch? Also, oder gibt es die Pest überhaupt noch? Und das andere, wo ich stutzig geworden bin, war die Aussage, das ist nur eine Grippe. So nach dem Motto, so, auch in so einer Situation erstmal Sicherheit zeigen und sagen, ja, wir haben das alles unter Kontrolle, obwohl man ja scheinbar überhaupt nicht wusste, was los war, oder?
Ja, also man wusste überhaupt nicht, was los war, aber man kann das ja so ein bisschen verstehen, dass die Sachen, die an die Öffentlichkeit gerichtet werden, ein bisschen für irgendwie Entspannung oder Sicherheit sorgen sollen, aber das wurde schon sehr krass runtergespielt, ja. Das kann man schon sagen.
Krass. Aber konnte man die Symptome denn eigentlich bekämpfen oder?
Teilweise ja, teilweise nein. Also bei manchen Symptomen, die so einer Lungenentzündung sehr ähnelten, konnte man schon frühzeitig was machen. Aber generell hat man gemerkt, dass es den Leuten einfach wahnsinnig schnell super schlecht ging. Und dieser 11-jährige Junge, von dem ich gesprochen habe, der war innerhalb von 2-3 Wochen bettlägerig. Der konnte sich nicht mehr bewegen. Und das waren Sachen, die konnte man gar nicht behandeln.
Ja. Okay. Kommen wir nochmal zu den Symptomen. Also auf jeden Fall jetzt schon irgendwie ein krasser Fall. Das hat sich alles nur in diesem einen Dorf, in dieser einen Region abgespielt.
Nee, nicht nur da. Das hat angefangen um Madrid und dann ist es in den Nordwesten des Landes gezogen. Bei Insta könnt ihr euch auch eine Karte angucken, da ist das genauer eingezeichnet, wie und wo sich das überall ausgebreitet hat, aber das hat sich nicht nur auf eine Region beschränkt, sondern ich glaube, du meintest jetzt das Dorf, wo das ganze Dorf erkrankt war.
Ja, aber ja, das heißt, es hatte auch wirklich sozusagen den Verlauf einer Krankheit, die sich wirklich ausbreitet.
Ja, und die Tatsache, dass sich das so ausgebreitet hat, wie es sich halt ausgebreitet hat, hat natürlich dafür gesorgt, dass man dachte, dass das ist, dass es etwas ist, das ansteckend ist, ne? Aber ob das wirklich so war, das werden wir jetzt herausfinden. Habt ihr irgendeine Ahnung, ich weiß, das ist komplett raten jetzt ins Blaue, aber habt ihr irgendeine Vermutung, irgendeinen Gedanken dazu, wie es weitergehen könnte?
Boah, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich mir denke, wenn das jetzt so ein Grundnahrungsmittel wie Salz ist und eine Charge wurde komplett verkackt, dann müssen die Leute ja weiter und weiter und schlimmer erkranken, weil das konsumieren die ja permanent weiter, wenn man noch nicht weiß, was die Ursache ist.
Ich kann euch auch schon mal verraten, es wird schlimmer.
Oh Gott.
Wir haben mittlerweile Ende Mai. In Madrid, im Kinderkrankenhaus, in dem der Kinderarzt Juan arbeitet, beginnt ein neuer Tag. Zunächst beginnt Juan den Arbeitstag wie jeden anderen Tag auch. Die Sonne scheint, die Temperaturen erreichen dieser Tage an die 40 Grad. Bestimmt muss er heute wieder einige Neupatienten aufnehmen. Da ist sich Juan sicher. Doch dass dieser Tag sein Leben und das Leben tausender Spanier auf den Kopf stellen wird, davon ahnt der Kinderarzt noch nichts. Eine Mutter betritt sein Sprechzimmer mit ihrem kranken Baby. Die Symptome? Husten, Atemprobleme, Schmerzen. Das Krankheitsbild passt zu dem der anderen 100 erkrankten Kinder im Haus. So wie jedes Mal fragt er eine Reihe von Dingen ab. Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse in den letzten Tagen? Wo waren sie mit ihrem Baby? Wo könnte es sich angesteckt haben? Zunächst berichtet die Mutter von nichts Auffälligem. Doch dann wird er hellhörig. Seit neuestem mische sie ihrem Kind immer etwas Olivenöl in den Brei. Könnte das die Ursache des Problems sein? Rosa?
Damn. Mhm. Damn, es war doch Öl. Es war Motoröl, kein Olivenöl oder was.
Und die Leute haben es einfach nicht geschmeckt.
Olivenöl im Frühstücksbrei ist aber auch geil, oder?
Echt, findest du? Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so abwegig.
Wirklich? Ja.
Finde ich auch nicht, ne. Mhm.
Gut, dann ziehe ich den Gedanken wieder zurück.
Ja, das ist ja krass. Oh mein Gott, okay. Aber ich finde es spannend, dass es vor allem irgendwie Kinder betrifft. Zumindest gerade das, was du gesagt hast, ne? Du hast ja gesagt, es kamen immer mehr Kinder und Kinder. Naja, okay. Mhm.
Das stimmt. Oder ist es irgendwie als, das ist zuerst aufgefallen, weil es vielleicht irgendwie bei Erwachsenen einfach unter einer normalen Lungenkrankheit abgestempelt wurde?
Konnte man nicht sagen. Also es gibt nicht mehr erkrankte Kinder als Erwachsene.
Okay. Also wir sind gerade einfach in dem Fall in den Kinderkrankenhäusern, okay. Mhm.
Genau, und wir sind halt gerade bei diesem Arzt, der den Stein ins Rollen bringt. Ich habe euch mal ein Foto von dem Arzt mitgebracht, der damals den Stein ins Rollen gebracht hat. Beschreibt doch mal, was ihr seht. Das ist kein Foto aus der damaligen Zeit, sondern der ist auf dem Foto schon ein bisschen älter, aber trotzdem würde mich interessieren, was ihr sagt.
Er sieht so aus, als könnte er nachts zum Vampir werden, auch so ein bisschen.
Ich weiß genau, was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Der sieht ein bisschen gefährlich aus, der Mann.
Ich weiß. Mein erster Gedanke war, als ich das Bild gesehen habe, oh, der sieht gar nicht so freundlich aus. Und dann habe ich nach Worten gesucht, weil ich sage, ein freundlicher älterer Herr. Und dann habe ich so, eigentlich sieht er gar nicht so freundlich aus, dafür, dass das eigentlich unser Held ist gerade in der Geschichte. Ja, ich finde die Beschreibung, er könnte zum Vampir werden, eigentlich sehr, sehr gut. Also ein älterer Herr mit einer Jacke in dem klassischen Rentner-Beige, dazu ja zur Seite gekämmte weiße Haare, kein Bart und er sitzt vor sehr vielen Büchern. Also man sieht, er ist ein belesener, schlauer Mann.
Schlauer Mann, oh ja.
Findet ihr nicht, dass in seinem Blick so Zuversicht zu erkennen ist?
Ich finde das mehr Leere als Zuversicht.
Ich bin da leider bei Rosa.
Echt, findet ihr?
Ja.
Ich finde, er sieht total einfach zuversichtlich und sehr vertrauenswürdig aus. Okay, also der Arzt weiß in diesem Moment, das könnte die Ursache des Problems sein. Und er denkt sich, einen Versuch ist es wert. Er will das Öl, das die Mutter ihrem Baby verabreicht hat, untersuchen lassen. Und sofort unterrichtet er das Gesundheitsministerium von seinem Verdacht, die Krankheit könnte durch Speiseöl ausgelöst worden sein. Doch dreimal dürft ihr raten, was passiert.
Nada.
Da, es war alles gut und es war bestimmt eine neue Charge und deswegen war es gut.
Mhm. Flo, was denkst du?
Entweder das, was Rosa gerade gesagt hat, dass es wirklich einfach nichts Auffälliges gab oder dass es so abgetan wurde mit, bei unserem Olivenöl kann nichts falsch sein. Das spanische Olivenöl ist das beste Olivenöl der Welt.
Aha, also Flo, du glaubst, das Gesundheitsministerium sagt, ach, das ist Quatsch. Und Rosa, du glaubst, bei der Untersuchung kam nicht raus, dass irgendwas Auffälliges war.
Ja, weil ich glaube, das war nicht die Charge mit dem Kram, der schädlich war. So stelle ich mir es vor.
Mhm. Aber er hat schon aus dem Öl, was die Mutter benutzt hat, eine Probe bekommen.
Ach so, na gut. Dann ist es natürlich ein Fragezeichen.
Ein Gedanke noch. Vielleicht haben sie einfach auf Dinge getestet, die wirklich nicht drin waren. Also dass einfach die falschen Tests angewandt wurden.
Auch ein guter Gedanke. Ich verrate euch, was passiert ist.
Das ist ganz lieb.
Nichts. Er hat keine Antwort erhalten. Das Gesundheitsministerium war nicht daran interessiert.
Oh.
Aber dieser Arzt war hartnäckig und hat sich dann selber auf den Weg gemacht, ein geeignetes Labor zu finden, um die Ölprobe, die er von der Mutter bekommt, untersuchen zu lassen. Und was bei diesen Proben rauskommt, schockiert damals ganz Europa. 7 Wochen, nachdem außerhalb von Madrid der 8-jährige Junge scheinbar an einer atypischen Lungenentzündung gestorben ist, kommen bei den Laborproben, die der Kinderarzt Juan Manuel Tabuenca aus Madrid veranlasst, schockierende Ergebnisse raus. In den Proben wird hochgiftiges Anilin gefunden. Und ich zitiere jetzt den Kinderarzt. Dieses Gift findet sich im Öl in einer Konzentration von 0,5%. Aus dem medikamentösen Gebrauch wurde Anilin verbannt, weil es in dieser Dosis zum Tod führt. Aber bei diesem Öl kommt es dazu, dass das Anilin industriellen Ursprungs ist und von über 100 weiteren Giften begleitet wird. Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieses Öl giftig ist. Und jetzt würde ich dich kurz bitten, Flo, einmal zu erklären, was Anilin eigentlich ist. Dafür habe ich dir eine Definition aufgeschrieben.
Anilin ist ein Farbstoff. Entdeckt wurde Anilin 1826 vom brandenburgischen Kaufmann und Apotheker Otto Unverdorben. Also das ist schon wieder so ein geiler Name, was wir auch für Leute treffen. Also das ist Otto Unverdorben. Das ist ja nur geil. Ihm gelang es, durch Kalkdestillation von Indigo ein farbloses, an der Luft vergilbendes Öl zu gewinnen, das er Kristallin bezeichnete. 1840 bekam die Verbindung dann ihren endgültigen Namen Anilin. Durch die Verwendung von Anilin kam es immer wieder zu schweren Unfällen und chronischen Erkrankungen, was als Anilinismus bezeichnet wurde. Anilin ist ein starkes Blutgift, welches den roten Blutstoff Hämoglobin zu Methämoglobin oxidiert und damit den Sauerstofftransport verhindert. Das Einatmen, Verschlucken oder Eindringen in die Haut kann zu schweren Atemwegsproblemen führen, einer sogenannten Methämoglobinämie, und zum Tod durch Ersticken.
Und das wurde jetzt also in dieser Olivenölprobe gefunden.
Puh.
Ah, spannend. Aber es ist ja krass, dass das im Grunde schon so eine Geschichte hat. Und vor allem so eine Geschichte an Vergiftungen und Unfällen.
Und dass der Mann, der das entdeckt hat, einfach Unverdorben hieß.
Das ist echt iconic. Unverdorben. Ich dachte, ich höre nicht richtig, ey.
Die anderen Gifte, die noch gefunden wurden, die spielen jetzt für uns erstmal keine Rolle. Das ist sozusagen das, was wirklich einen Ausschlag gegeben hat, war das Anilin am Ende.
Ja, wir können uns einfach merken,
okay,
das Öl war giftig. Und zwar saugiftig.
Alles klar, Chef.
Sofort, am 10. Juni 1981, informiert Juan Tabuenca die spanische Regierung. Die hält die Ergebnisse zunächst für 5 Tage geheim, bis diese Information dann doch an die Öffentlichkeit gelangt. Mit diesem ersten Verdacht, dass die Erkrankungen etwas mit giftigem Öl zu tun haben könnten, muss nun auch die spanische Regierung etwas unternehmen. Sie braucht jedoch ganze 8 Wochen, bis sie einem auf dem Gebiet spezialisierten Institut Ölproben zukommen lässt. Und erst nach mehreren Monaten, im September 1981, beraumt das Parlament eine 3-tägige Sondersitzung zum Thema Ölvergiftung ein.
What? Erst im September? Das ist ja Monate später.
Ja.
Halleluja.
Das ist saukrass einfach gewesen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe bei den Recherchen ganz oft da gesessen und dachte mir so, nee, das klingt schon wieder so nach, keine Ahnung, bei den Behörden dauert alles so lange und irgendwie bis mal irgendjemand irgendwas unternimmt, sind halt Monate ins Jahr gezogen und in der Zeit sind ja ultra viele Leute weiter erkrankt, ne? Also waren arbeitsunfähig, waren bettlägerig, also es war wirklich insane.
Vor allem wie frustrierend das für unseren Arzt gewesen sein musste, dass er im Grunde dann schon wusste, was los ist und woran die Leute erkrankt sind und weiß nicht, ob wir dazu gleich kommen, wie man das vielleicht behandeln konnte und aber gesehen hat, wie viele Leute immer noch daran erkranken und du kannst ja dann nicht, er kann ja dann oder er muss sich ja dann entscheiden, wende ich meine Zeit dafür auf, die Leute zu heilen oder reise ich hier durchs Land zu jedem Krankenhaus und mach den Vertreter für die Heilung sozusagen. Also das muss ja so frustrierend und so erschütternd für ihn gewesen sein. Vielleicht kommt daher die Leere in diesem Blick. Vielleicht haben wir ihm Unrecht getan.
Ja, genau, die Leere in seinem Blick war einfach nur help. Ich kann schon mal sagen, diese Heilung, diese eine, die gibt es nicht.
Oh.
Oh Gott, Hilfe.
Gibt es ein Medikament, gibt es ein Gegengift?
Das wird sich noch klären.
Na gut.
Diese Nachricht hat nicht nur verheerende Folgen für die Bevölkerung, auch die spanische Wirtschaft bekommt sie vehement zu spüren. Mit Bekanntgabe, dass spanisches Olivenöl vergiftet ist, bricht der Export von 123.080 Tonnen auf 47.760 Tonnen ein. Eine Minderung von 61%. Für ein Land, das fast 40% des weltweit verkauften Olivenöls produziert, ist das eine mittelschwere Katastrophe. Spanien ist zu dieser Zeit sowieso schon in einer prekären Situation. Mit 15% Arbeitslosigkeit und einer steigenden Inflation herrscht Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Viele Menschen leben in finanziell schwachen Situationen und man könnte sagen, dass genau diese Situation dafür gesorgt hat, dass sich das giftige Öl so schnell verbreitet hat. Zu diesem Zeitpunkt klingelt in einer madrilenischen Ölabfüllfirma das Telefon.
Es gibt ein Problem. Gift im Öl. Die Unterlagen müssen verschwinden.
Ein Anruf, der die Ermittlungen noch vor große Herausforderungen stellen wird. Die zentrale Frage, die sich die Ermittler stellen: Wie ist das Gift ins Öl gekommen? Eine erste Spur führt zu einem Unternehmen in San Sebastian und einem Mann namens Juan Miguel Bengoechea. Spannend.
Nee.
Warte. Es ruft jemand bei dieser Firma an und teilt denen mit, dass dieses Gift gefunden wurde und sagt, mal ganz schnell die Unterlagen und die Beweise zur Seite bringen. Junge.
Sí, señor.
Alter Verwalter, das ist ja wirklich hart. Aber irgendwie wundert es mich auch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, das würde heutzutage wahrscheinlich genauso passieren, ey.
Ja klar, erstmal schön Beweise vernichten.
Vor allem in dieser Zeitspanne, es hat ja Monate gedauert, bis das überhaupt mal irgendwie politischer aufgearbeitet wurde oder an die Öffentlichkeit kam. So was die hatten ja Zeit ohne Ende, einfach alles entspannt zur Seite zu bringen.
Ja und nein.
Ach so, okay, gut.
Aber die Ermittlungen beginnen natürlich zu dem Zeitpunkt auch. Mhm. Denn irgendjemand muss ja hinter den Vergiftungen stecken.
Können wir noch einmal ganz kurz den Zeitrahmen nochmal abstecken, weil sozusagen, wann ging es los und wo sind wir jetzt?
Ja, der erste Todesfall ist am 1. Mai 1981.
Mhm.
Bekannt, dass Öl der Verursacher sein könnte,
ja,
wird es im Juni, am 10. durch den Arzt. Im September beraumt das Parlament eine Sitzung ein.
Okay, krass.
Und in dem Moment, als in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass es irgendwas mit einem Öl zu tun haben sollte, kommt dieser Anruf in dieser madrilenischen Ölabfüllfirma, der sagt, wir müssen die Beweise vernichten. Das ist also alles noch innerhalb diesen Jahres 1981.
Ja, okay, alles klar.
Die Ermittlungen beginnen. Die große Frage ist ja, wer steckt hinter den Vergiftungen? Und ich kann euch schon mal verraten, es dauert mehrere Jahre, bis die Ermittlungen zu einem Netz von spanischen Unternehmern führen.
Nein.
Man hat es hier mit einem organisierten Betrug in gewaltigem Ausmaß zu tun. Und warum?
Es war geplant. Oh Gott.
Tja.
So. Ja, ich habe gerade überlegt,
wie so eine Kriminalkommissarin, die alles schon gesehen hat. So. Ja, mein Gott, ne, das ist ja klar. Geplant.
Schauen wir mal, was am Ende der Beweggrund war. Die große Frage, die Ermittler während dieser gesamten Zeit auch begleitet, ist: Wie ist dieses Gift ins Öl gekommen? Und die Ermittlungen führen dann irgendwann zu einem Unternehmen in San Sebastian und einem Mann namens Juan Miguel Bengoechea. Der Ölimporteur steht gut im Schuh. Der studierte Rechtswissenschaftler ist in seinen 40ern, hat kastanienbraunes Haar, verdient gutes Geld. Sein äußeres Erscheinungsbild ist gepflegt, er trägt nur ganz feinen Zwirn und er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Aus der nordspanischen Küstenstadt heraus kauft er seit Jahren Rapsöl aus dem Ausland, um es dann in Spanien an unterschiedliche Firmen weiterzuverkaufen. Und ja, ihr habt richtig gehört, Rapsöl. Das Besondere an Rapsöl ist, Rapsöl darf damals nur in beschränkter Menge, und zwar ungefähr 500 Tonnen jährlich, und nur für Industriezwecke, vorwiegend zur Kühlung bei der Stahlproduktion, nicht aber als Speiseöl eingeführt werden. Warum?
Oha.
Um den lokalen Olivenölsektor zu schützen.
Also, warte, nee. das, Das heißt, es gab in den 80er Jahren kein Rapsöl, kein Speiserapsöl zu kaufen in Spanien?
Kein importiertes Speiserapsöl in Spanien, richtig.
Ah, okay. Also sozusagen angebautes Rapsöl oder in Spanien angebautes Rapsöl gab es aber. Okay. Mhm.
Um einem illegalen Verkauf von Rapsöl entgegenzuwirken, wird dem Rapsöl daher ein chemischer Farbstoff namens Anilin zugesetzt, damit man es als solches auch erkennen kann. Das heißt, der Ölimporteur aus San Sebastian hat Rapsöl ein- und dann verkauft und damit hat er erstmal nichts Schlimmes gemacht. Was bei den Ermittlungen allerdings komisch aufstößt, ist Folgendes. Bengo Chea, also der Mann aus San Sebastian, gibt damals an, neue Kundschaft gefunden zu haben, weshalb er vom Handelsministerium in diesem Jahr ohne weitere Nachprüfung die Erlaubnis erhält, dreimal so viel Öl zu importieren wie bisher. Seine Geschäfte kurbeln die spanische Wirtschaft natürlich auch an. Und die neue Kundschaft? Die sitzt in Madrid und hört auf den Namen Ramón Ferrero. Er ist damals Ende 20, ehemaliger Barkeeper und besitzt mittlerweile eine Ölabfüllfirma in Madrid. Und genau da beginnt die Todesspirale. So, also wir wissen jetzt, es gibt diesen Rapsölimporteur aus San Sebastian und der hat irgendwas damit zu tun. Was glaubt ihr denn, was passiert sein könnte? Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, was glaubt ihr, wie sich dieses Öl so schnell verbreitet hat?
Boah, also eben dachte ich ja noch, das wäre vielleicht ja eine Intrige oder so, aber jetzt denke ich gerade wirklich, vielleicht wurde es doch auch benutzt, um irgendwas einzufärben oder zu klären vielleicht, weil Rapsöl ist ja eher gelblich, I guess, und Olivenöl ist ja, also zumindest habe ich so im Kopf, oder? Obwohl, kommt ja auch immer drauf an, was das für ein Öl ist, ne? Aber das würde man ja schon ganz klar erkennen. Olivenöl ist, glaube ich, ein Ticken klarer, oder?
Und so, hat so einen leichten Grünstich, finde ich immer.
Ja.
So im Gegensatz zum Rapsöl.
Und vielleicht hat sich das so verbreitet, weil die dann dachten, ach, wir haben hier Scheiße gebaut, irgendwie schmeckt das doch nicht so gut. Also verschenken wir das hier im Dorf oder so oder verkaufen es im Dorf als unser Produkt. Weil es jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, können wir billig verkaufen an die Leute. Die haben eh irgendwie keine Kohle, so nach dem Motto. Weil du hast ja gesagt, das war eine prekäre Lage da, ne?
Ich finde es erstmal spannend, dass er diese größere Menge einfach importieren konnte. Also ich glaube, das ist was, wo wir immer wieder drauf stoßen werden, dass einfach, wenn es prekäre Situationen gibt, wirtschaftlich prekäre Situationen, dann werden Entscheidungen getroffen oder werden Dinge erlaubt, die normalerweise so nicht erlaubt werden. Und dass die spanische Regierung oder dass Spanien da sagt so, ja, passt jetzt schon, weil da kommen noch mal irgendwie ein paar Groschen rein. Das finde ich schon mal spannend. Die Frage ist, hat er das bewusst importiert und falsch verkauft oder hat das der Abfüller bewusst gekauft und falsch abgefüllt? Und ich muss sagen, mein Bauchgefühl ist gerade, es ist dieser Barkeeper. Weil irgendwie, dass so ein Barkeeper einfach eine Olivenöl-Abfüllfirma aufmacht, ich weiß nicht, das passt mir irgendwie nicht zusammen. Das klingt nach, ich vertraue Barkeepern nicht. Das klingt nach, ich sehe hier ein gutes Geschäft und fülle einfach mal ein bisschen Olivenöl ab und dann, ich meine, vielleicht in Spanien weniger, aber ich glaube, es gibt einfach schon viele Menschen, die einfach nicht wissen, wie Olivenöl schmecken muss, wie es vielleicht aussehen muss, wie gutes, wie schlechtes Olivenöl schmeckt, aussieht. Und dass man da einfach schnell viel Geld machen kann, kann ich mir vorstellen.
Wisst ihr, wie gutes Olivenöl aussehen muss und wie es schmecken muss?
Ich glaube, Olivenöl ist richtig gutes, ist so trüb. So nicht milchig, aber so trüb und ja, hat auch so einen leichten gelb-grünen Stich, würde ich auch mal so sagen. Mhm.
Und so von der Sensorik oder dem Gefühl auf der Zunge, wie würdet ihr das beschreiben?
Ich finde, das muss so richtig, so einmal so scharf durch den Rachen laufen, wenn man so einen kleinen Löffel irgendwie so pur nimmt, dann muss das so richtig so kratzen. Mhm. Dann ist es so richtig gutes Olivenöl, wenn das so richtig so herb ist und einmal so runter sich so runterkratzt
ja,
durch den Hals. Ich habe noch einen Gedanken. Ich fand den Gedanken von Rosa sehr gut, dass das dann direkt in dem Dorf verkauft wurde. Also dass es entweder, also weil man das irgendwie schnell unterbekommen wollte, weil er wusste, er hat einen Fehler gemacht oder weil er wusste, er kriegt das schnell los. Aber es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass das in einem Dorf begonnen hat und sich von dort irgendwie ausgebreitet hat. Also das, den Gedanken finde ich irgendwie sehr gut.
Ja. Ja. Schauen wir doch mal, wie es sich zugetragen hat. Wir wissen jetzt also, dass Bengoechea mit Anilin versehenes Rapsöl nach Madrid an Ferrero verkauft hat. Und wir wissen, dass dieses Rapsöl nicht als Speiseöl verkauft werden darf. Einerseits, weil man den Olivenölsektor schützen wollte, andererseits, weil es ja mit dem giftigen Stoff versehen ist. Aber genau das hat Ferrero vor. Er lässt das Öl auf 200 Grad erhitzen, mischt es mit Olivenöl und bringt es auf den Markt. Und nicht auf irgendeinen, sondern vor allem auf Straßenmärkte. Ferrero verkauft es in Plastikkanistern zu einem wesentlich geringeren Preis als alle anderen und in Regionen, in denen einkommensschwächere Familien leben, die es in dem Glauben kaufen, sich in Zeiten der Inflation endlich wieder richtig gutes Olivenöl kaufen zu können. Ferrero verkauft also gepanschtes Rapsöl als Olivenöl. Und so wird das giftige Öl rasend schnell in Umlauf gebracht. Und die Unternehmer verdienen sich damit eine goldene Nase. Ist das nicht krass perfide alles?
Boah, furchtbar.
Wenn das nicht so traurig wäre, wäre es wirklich auch so absurd, einfach zu denken, ja, wir kochen das einmal auf, weil wenn man es heiß erhitzt, dann verschwinden alle Bakterien. Alles Gift verschwindet, wenn man es einfach einmal heiß erhitzt. Und dann macht das natürlich auch Sinn, weil wenn sie so eine Familie irgendwie so einen 10-Liter-Kanister gekauft hat und den dann an Oma und an alle Bekannten irgendwie dann weitergegeben hat, weil man irgendwie so einen guten Fang gemacht hat, das ist ja schrecklich. Boah.
Furchtbar. Aber viel schlimmer finde ich eigentlich, dass bewusst ausgewählt wurde, das an Menschen zu verkaufen, mit dem Gedanken, sie können sich endlich gutes Olivenöl leisten. Weil das ist ja einfach nur furchtbar ekelhaft. Also ja. Boah, schlimme Sache, ganz schlimme Sache, wirklich.
Und es ist natürlich auch so, dass auf diesen Straßenmärkten, wo das verkauft wurde, längst nicht so viele Lebensmittelkontrollen stattgefunden haben wie in Supermärkten oder anderen Orten und Gebieten, wo man das Öl auch hätte verkaufen können. Ne? Also da wurde sich einfach auf die Schwächsten sozusagen der Bevölkerung gelegt und da wurde das dann verbreitet. Und irgendwann waren die Ermittlungen dann aber vorbei und man hatte diese beiden Hauptakteure gefunden. Und 6 Jahre nach dem ersten Todesfall, also dann im Jahr 1987, beginnt in Spanien ein Mammutprozess, der 2 Jahre dauern wird. Und natürlich, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, gab es nicht nur diese beiden Männer, über die ich jetzt geredet habe, sondern Tochterfirmen, irgendwelche Mittelsmänner, Leute, die auch das Öl natürlich dann wiederum verkauft haben und von Ferrero abgekauft haben. Aber ich habe mich jetzt hier einfach auf die beiden Hauptakteure fokussiert und um die geht's jetzt. Mittlerweile hat diese Krankheit der vergifteten Menschen auch einen Namen. Sie wird Spanish Toxic Oil Disease oder auch Toxic Oil Disease genannt. Als der Prozess beginnt, kommen hunderte ZuschauerInnen, die selber erkrankt waren oder Familienangehörige durch das Giftöl-Syndrom verloren hatten. Sie hören während der Verlesung des Urteils in dem zum Gerichtssaal umgebauten Ausstellungspavillon zu, während weitere 1000 Menschen die Verlesung von einem benachbarten Pavillon aus verfolgen, in dem auf einer riesigen Leinwand der Prozess übertragen wird. Viele von ihnen sind schon am Morgengrauen hergekommen, manche haben sogar die Nacht vor dem improvisierten Gerichtssaal verbracht. In diesen 2 Jahren versucht das Gericht zu klären, wer denn nun der Schuldige an dieser unglaublichen Katastrophe ist. Mehrere Unternehmen und Dutzende Personen müssen sich vor Gericht verantworten. Die beiden Hauptangeklagten sind 2 sehr unterschiedliche Männer. Der eine, der Ölimporteur Bengoechea, ein ruhiger und wortkarger Geschäftsmann aus San Sebastian. Der andere, Ferrero, ein lauter und impulsiver Unternehmer aus Madrid. Vor Gericht beschuldigen sie sich gegenseitig. Der größte Widerspruch zwischen Juan Miguel Bengoechea und Ramón Ferrero konzentriert sich darauf, ob der Importeur aus San Sebastian gesagt haben soll, er würde Öl für industrielle Zwecke verkaufen oder nicht. Ferrero behauptet, dass er es in dem Wissen gekauft habe, dass es ein essbares Produkt sei. Bengoechea gibt an, er habe es als nicht essbares Rapsöl verkauft und habe nicht gewusst, dass Ferrero es als Speiseöl verkaufen wollte. Vor Gericht verstricken sich die beiden in widersprüchlichen Aussagen. Ferrero, ich kann das eher nicht mehr rollen, Leute, es ist soweit. Ferrero schreit rum. Bengoechea bleibt ruhig. Fest steht, die Vergiftung hat ca. 5000 Menschen das Leben gekostet und weitere 20.000 Menschen verletzt. Die meisten mit unheilbaren Krankheiten. Fast alle Betroffenen stammen aus finanziell schwachen Arbeitervierteln. Als am 20. Mai 1989 das Urteil im größten Lebensmittelskandal der spanischen Geschichte gefällt wird, bricht ein Tumult im Saal aus. Auch vor der Tür ist die Stimmung angespannt. Die Polizei setzt Schlagstöcke und Rauchbomben gegen die protestierenden Spanier ein, die den Gerichtssaal stürmen wollen. Denn die Strafen für die Angeklagten fallen erstaunlich niedrig aus. Zwar hätten die Angeklagten in übertriebener Gewinnsucht Pflanzenöl mit Rapsöl gepanscht, obwohl sie wussten, dass das für industrielle Zwecke bestimmte Öl mit giftigen Anilinen vergällt war, doch sei ihnen eine Tötungsabsicht nicht nachzuweisen, so das Gericht. Der Hauptangeklagte Juan Miguel Bengoechea, der das Rapsöl aus Frankreich importiert und für den Genuss als Lebensmittel weiterverkauft hatte, wird wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und Fahrlässigkeit zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Und Ramon Ferrero erhält 12 Jahre Haftstrafe. Ihm konnte nachgewiesen werden, dass er nicht nur das Rapsöl von Bengoechea gekauft und als Olivenöl wieder verkauft hatte, sondern auch, dass er so dilettantisch wie erfolglos versucht hatte, durch Erhitzen das giftige Anilin im Öl unschädlich zu machen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass es ja diesen ominösen Anruf gab, dass die Unterlagen verschwinden müssen. Im Prozess wurde auch aufgeklärt, dass dieser Anruf aus Bengoecheas Firma kam und Ferrero darauf aufmerksam machen sollte, dass die ganzen Unterlagen verschwinden sollen. Außerdem werden den Opfern Entschädigungen zugestanden. Nur, der Staat sei nicht haftbar, so der Richter, falls die Angeklagten sie nicht leisten könnten, weshalb die Opfer 1989 kein Geld bekommen.
89, ey, Wahnsinn, einfach 8 Jahre später. Ey, das gibt's ja gar nicht, ne?
Das ist wirklich absurd.
Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist ja absurd. Das ist wirklich absurd.
Mir ist gerade was wie Schuppen von den Augen gefallen. Du meintest doch vorhin, jemand hat in der Firma angerufen und gesagt, die Beweise sollen vernichtet werden. Das muss ja, also ich gehe jetzt davon aus, mit den Informationen, die ich habe, dass jemand in dieser Firma in Madrid angerufen hat, dass der Barkeeper in Madrid, der Abfüller, ganz genau wusste, dass er Öl bekommen hat, das nicht zum Verzehr gedacht war. Das heißt aber in meiner Schlussfolgerung, dass er eigentlich die viel härtere Strafe bekommen müsste. Und er hat aber nur 12 bekommen und der Importeur 20, obwohl dem Importeur ja eigentlich gesagt wurde, hey, das ist okay, dass du das überhaupt importieren darfst. Also so Stand jetzt, ich finde 20 Jahre Haft für jemanden, der sowas macht, ist, finde ich, eine angemessene Strafe. Ich finde aber sozusagen jetzt im Vergleich oder von den Informationen, die ich habe, fände ich es ungerecht, dass der Abfüller weniger bekommt als der Importeur.
Mhm. Es ist so, beziehungsweise ich erzähle gleich noch ein bisschen, glaube ich, mehr von dem Gericht oder zu den Leuten an sich. Das Ding ist, fest steht, die wollten natürlich keine Menschen vergiften, sondern die wollten Fettkohle machen. Mhm. Und der Abfüller konnte beweisen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen versucht hat, dieses Öl zu entgiften, aber es halt wahnsinnig verkackt hat, weil er, und das ist im Laufe der Ermittlungen bzw. des Prozesses rausgekommen, auch nicht die hellste Kerze auf der Torte war. Der hat einfach mega naiv gehandelt. Der wusste auch nichts von irgendwelchen Lizenzen und der hat einfach nur das große Geld gesehen und dann wie so ein Wahnsinniger halt versucht, das Öl unter die Leute zu bringen. Okay. Und war nicht so ein gewiefter Geschäftsmann vielleicht wie am Ende der Mann aus San Sebastian. Weshalb, und das ist jetzt wirklich auch nur meine Vermutung, die Strafe bei dem vielleicht höher war. Das Urteil wurde gefällt. Das Urteil war eine Schande, sagt Carmen Cortés, Vorsitzende der Opferorganisation Seguimos Viviendo. Übersetzt heißt das, wir leben noch. Man hat uns vor Gericht als zweitklassige Menschen behandelt. Wir seien vergiftet worden, weil wir dort eingekauft haben, wo wir es nicht hätten tun sollen. Sogar ein hoher Amtsträger hat die Verantwortung auf die Opfer geschoben. Wir hätten eben billiges Öl gekauft. Das finde ich so krass. Also ich finde das so krass. Stellt euch mal bitte vor, euch ist das widerfahren und dann bekommt ihr das Gefühl oder bekommt ihr auch noch so Sätze zu hören wie ja, selbst schuld. Also so, du wurdest vergewaltigt, ja, selbst schuld, du hattest einen kurzen Rock an. So diesen Vibe gibt mir das. Boah, das ist so ekelhaft.
Noch ein Gedanke, weil sie meint, das Urteil ist eine Schande, weil ich gerade meinte, die Jahre, die sie sitzen müssen, so, da kann man sagen, ja, okay, das ist nah an lebenslang. Man kann sagen, vielleicht muss man dafür auch lebenslang sitzen. Aber was natürlich eine absolute Schande ist, ist, dass es keinen Cent für die Opfer gibt. Dass sozusagen, dass Leute schwer erkrankt waren oder wirklich Menschen bis an ihr Lebensende schwer erkrankt waren und wahrscheinlich keine Berufe mehr ausüben konnten und keinen Cent gesehen haben.
Teilweise waren die Leute richtig gehend verstümmelt, ne? Es hatte auch Auswirkungen auf die Haut, die Füße haben sich verformt. Es waren wirklich einfach, die waren geschädigt, beeinträchtigt für ihr Leben lang. Und dann gab es weder finanzielle Entschädigungen in the first place, noch hatten die Opfer das Gefühl, dass ihnen irgendwie genug Empathie entgegengebracht wird für diese ganze Sache. Deshalb war es vielleicht dann Glück im Unglück, dass 1997 nochmal der Fall aufgerollt wird und der Rapsölskandal schließlich vor dem obersten Gerichtshof landet. Die Unternehmer werden dazu Entschädigungszahlungen verurteilt, erklären sich jedoch insolvent, was sehr interessant ist, weil man davon ausgeht, dass sie mit ihren absurd schlimmen Rapsölverkäufen mehrere Millionensummen verdient haben. Die Anwälte sehen den Staat in der Verantwortung wegen Nachlässigkeit von Beamten, durch die das vergiftete Rapsöl als Speiseöl auf den Markt kam. Also, es wurde nicht genug kontrolliert. Und das mit Erfolg. Der Staat muss die Opfer des Rapsölskandals mit gut 3,25 Millionen Euro entschädigen. Zwischen 1999 und 2016 werden die Entschädigungen überwiesen. Der Held unserer Geschichte, Kinderarzt Juan Manuel Tabuenca, stirbt am 13. August 2018 mit 87 Jahren in Madrid. Bis zu seinem 70. Lebensjahr widmete er sich seiner großen Leidenschaft, der Medizin. Heute erinnert lediglich eine Stele in Madrid an die vielen Rapsölopfer in Spanien. Und bis heute kämpfen die Opfer um ausreichende Anerkennung, Respekt und Hilfen. Im Oktober 2021, also vor 3 Jahren, positionieren sich 6 Leidensgenossen, alle Mitglieder des eben angesprochenen Opferverbands, vor einem bekannten Gemälde im berühmten Prado-Museum in Madrid. Gleichzeitig veröffentlichen sie eine Stellungnahme auf Twitter. Die 6 Rapsölopfer drohen damit, in dem Museumssaal Pillen einzunehmen und sich damit selbst zu töten. Ihre Forderung ist ein Gespräch mit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Vergeblich. Da sind welche, die mit einer Rente von 200 oder 300 Euro kaum überleben können. Wir sind alle krank, wir fühlen uns körperlich 20 Jahre älter als wir sind. Wir haben in den 40 Jahren mehrere politische Parteien durchlaufen, aber wir sind immer noch an demselben Punkt wie am Anfang. Es ist das Dringendste, dass sich jemand mit uns trifft, aber bisher wollten sie das nicht. Einer von ihnen dürfte euch bekannt vorkommen. Es ist Miguel Ángel Sánchez, der Innenverteidiger werden wollte. Die gute Nachricht ist, er hat überlebt. Die schlechte? Auch er hat immer noch mit den Folgen der Vergiftung zu kämpfen. Leider handelt es sich um eine degenerative Krankheit mit über 100 Begleiterkrankungen und es wird jeden Tag schlimmer. Ich habe euch auch von ihm mal ein Foto mitgebracht, als Kind und als Erwachsener.
Das war der 11-Jährige, ne?
Das war der 11-Jährige, ja.
Hey, ja.
Also da seht ihr ihn als Kind und jetzt als Erwachsenen.
Also es ist ein Mann bzw. Kind im Rollstuhl, der sichtlich unter dieser Vergiftung gelitten hat. Und das ist echt hart.
Das ist wirklich hart und einfach furchtbar. Dass der Staat sich da auch irgendwie nicht stark gemacht hat. Also es ist ja wirklich unfassbar, diese Menschen da durch diese traumatisierende Erfahrung jahrelang laufen zu lassen und dann im Nachhinein nicht mal irgendwie alles tut, um diese Menschen irgendwie wertschätzend zu behandeln. Das ist gruselig, das ist furchtbar. Es ist ganz, ganz bitter und furchtbar, was diese Zweiklassengesellschaft da irgendwie mal wieder zugeschlagen hat, ne?
Und was ich auch echt krass fand, so, ich habe mich ein bisschen umgehört im Bekanntenkreis Und ich auch, ehrlich gesagt, ich habe davon noch nie was gehört vorher.
Nee. Obwohl das ist gar nicht so lange her, ne?
Es ist nicht lange her, es ist ein krasser Fall. Es sind so viele Leute betroffen gewesen und auch immer noch betroffen. Aber es hat irgendwie in Deutschland zumindest nicht so die weiten Kreise gezogen. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht unsere Elterngeneration sich noch vielleicht an was erinnern kann. Aber es ist vielleicht auch einfach in Vergessenheit geraten.
Aber in Spanien, also sie kämpfen ja immer noch darum, um Anerkennung.
Ja.
Also es ist ja ein Fall, der bis heute eigentlich eine Berechtigung hat oder ein Thema ist in Spanien.
Ja. Und in einigen Teilen von Spanien hat Rapsöl auch immer noch einen mega schlechten Ruf oder ist total verpönt wegen dieses Skandals.
Ja, verständlicherweise.
Ja. Also es war am Ende mal wieder Geldgier, die da irgendwie den maßgeblichen Antrieb für dieses unfassbare, für diese unfassbare Tragödie gegeben hat. Und gleichzeitig haben aber auch Behörden verkackt und nicht richtig hingeschaut und einfach nicht genug kontrolliert. Und fehlende Kontrollen.
Oder eigentlich, oder vielleicht doch und nichts gemacht einfach, ne?
Ja, oder so. Stimmt, das könnte man vielleicht auch so auslegen. Aber auf jeden Fall ist Fakt, dass auf diesen Märkten, auf denen diese Kanister verkauft wurden, kaum kontrolliert wurde.
Ja, klar.
Vielleicht wurden die auch irgendwie geschmiert oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber fehlende Öl- oder Lebensmittelkontrollen waren da auf jeden Fall auch ein Thema. Und das ist übrigens weltweit ein Problem, vor allen Dingen bei Olivenöl. Deswegen ist gepanschtes Olivenöl auch so eine weit verbreitete Straftat. Also auch in Deutschland gab es ja schon mehrere Fälle von gepanschtem Öl. Und man weiß überhaupt nicht, was für einen Umfang diese Fälschungen haben. Aber vermutet, dass Olivenölpanscher genauso viel verdienen wie Drogendealer. Beziehungsweise Olivenölpanschen genauso großes Business ist wie das Drogenbusiness. Mhm. Und wir arbeiten ja auch noch für ZDF Besseresser und unsere KollegInnen haben vor einiger Zeit mal so einen Test gemacht und selber Olivenöl gepanscht und das dann in Labore geschickt. Und 7 von 8 Laboren haben diesem gepanschten Öl einfach die höchste Qualitätsstufe verliehen. Das ist so krass. Und diese Fälschungen, also das zeigt eigentlich nur, dass sich so Fälschungen überhaupt nicht so leicht entlarven lassen. Und wenn euch das interessiert, packen wir euch dieses Video mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal angucken.
Das ist sehr krass.
Ja.
Das ist komplett krass, ja.
Und das zeigt nochmal mehr, dass diese Aussage, ja, ihr habt halt billiges Öl gekauft und irgendwie ihr seid so selbst schuld daran und man hätte das ja vielleicht auch merken oder schmecken können, so derbe, respektlos und einfach auch falsch ist. Das ist unglaublich.
Vor allem, ja, genau, und das kann überall auftauchen. Also es ist halt sozusagen da dann irgendwann aufgetaucht, weil es halt einfach wirklich hart giftig war. Aber wenn du sagst sozusagen, das ist auch jetzt so ein großes Business wie eigentlich das komplette Drogengeschäft, dann sind da ja auch Leute am Werk, die wissen, dass man ein Öl nicht mit mal kurz aufkochen entgiften kann, sondern wissen, was sie tun. Und es schaffen, Öl so zu strecken, dass man am Ende irgendwas hat, mit dem man arbeiten und essen kann, aber was halt nicht reines Olivenöl ist. Ja.
Ich dachte zum Abschied, ich weiß, dass das jetzt schwer ist, die Überleitung zu schaffen, aber du gehst ja nächstes Jahr auf Tour, Rosa. Und ich glaube, es würde uns alle wahnsinnig interessieren, was eine Kochshow-Tour ist und wo man dich überall sehen kann und was uns da erwartet. Vielleicht hast du noch Lust, zum Ende ein bisschen was davon zu erzählen.
Unbedingt, unbedingt. Also was passiert in der Kochshow? Ich werde natürlich jetzt im Detail nicht verraten, was ich da genau mache, aber es wird Infotainment geben und Inspiration ganz viel. Das ist ja eine Frühjahrstour. Das bedeutet, mein Wunsch ist es, den Leuten quasi Gemüse wieder mehr auf die Teller zu bringen. Also die Teller sollen bunter werden für 2025 und generell soll das einfach ein schöner Austausch sein. Es wird auch interaktiv und es gibt ein paar Spiele, ein paar Überraschungen, ein paar Sachen zu gewinnen. Also das wird so eine kleine Show. Also ich freue mich da auch schon mega drauf, habe da ganz lange von geträumt und im Februar geht's los und die genauen Termine, die gibt es dann bei mir auf dem Profil Rosa Koch Grün auf Instagram. Aber ich freue mich schon unglaublich. Vor allem freue ich mich auch, es kommen nämlich Überraschungs, also Special Guests kommen noch und die werden an meiner Seite sein. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, wer. Das ist noch so ein bisschen ein Geheimnis, aber es wird richtig toll und ich hoffe, ich sehe euch. Zumindest in Berlin.
Ja, safe. Ja, also ich komme. Das klingt mega cool und ich freue mich voll zu hören, dass du davon so lange geträumt hast und dieser Traum dann jetzt in Erfüllung geht. Das ist richtig schön.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Und vor allem mal zu sehen, wer auch die Leute sind, die irgendwie unter deinen Videos immer kommentieren und liken, dass man da mal so ein paar Gesichter bekommt, ist, glaube ich, auch richtig cool.
Ich glaube auch generell, diese ganze Community, die mir da folgt, das sind wirklich alles richtig tolle Menschen. Das sind teilweise wirklich Menschen, die folgen seit Jahren und ich bin mit denen im Austausch und das fühlt sich einfach vertraut an. Und das ist ganz cool, weil ich meine, es geht eben um Essen und Rezepte und Kochen und es ist weniger lifestyleig, aber das ist halt diese eine Komponente, die einen sehr verbindet, ne? Weil man isst jeden Tag, man kocht jeden Tag, meistens zumindest und dann, das ist richtig schön. Ich freue mich da sehr drauf.
Cool.
Sehr cool.
Dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast hier für uns. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schreibt uns, wie gesagt, gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und abonniert unbedingt unseren Instagram-Kanal, Was schmeckt dahinter, den wir mit Zusatzmaterial und einfach weiteren Infos zu dieser Folge bestücken und da auch in den Austausch gehen können mit euch, weil das ist die einzige Möglichkeit, wo wir mit euch sprechen können. Und ansonsten sage ich mal bis dann und liebe Grüße.
Danke, Rosa.
Ciao.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.